Dramatische Tage in Berlin. Die Ampel ist Geschichte. Kanzler Olaf Scholz hat Christian Lindner aus dem Bündnis geworfen. Wir treffen Christian Lindner zum ersten Interview nach dem Ampelaus. Herr Minister AD, Sie kommen jetzt gerade vom Bundespräsidenten, haben Ihre Entlassungsurkunde erhalten. Sind Sie erleichtert oder wütend?
Nein, ich bin nicht erleichtert. Ich hätte mir für unser Land eine andere Entwicklung natürlich gewünscht. Wir haben jetzt eine Phase der Unsicherheit, eine Regierung, die im Amt ist, aber die über keine Mehrheit im Parlament verfügt. Die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung ist deshalb eingeschränkt. Ich habe, als sichtbar war, dass es keine Verständigung gibt, wie wir unser Land wieder wirtschaftlich erfolgreich machen, wie wir den Menschen eine Perspektive geben, wie wir den Menschen ermöglichen, wieder stolz sein zu können auf unser Land. Als das sichtbar war, dass es diese Gemeinsamkeit nicht gibt, hatte ich den Bundeskanzler vorgeschlagen, dass wir gemeinsam in Würde, geordnet und unter Beibehaltung der Handlungsfähigkeit der Regierung schnellstmöglich im Januar zu Neuwahlen kommen. Unter den Umständen wäre die FDP ja auch bereit gewesen, mitzuwirken, wie 2005 die damalige Regierung Schröder es gemacht hat, die Handlungsfähigkeit zu sichern. Das ist brüsk abgelehnt worden. Wir wissen jetzt, warum. Der gestrige Abend war bereits der Beginn des Wahlkampfs von Olaf Scholz.
Zwei Stunden bevor Sie die Entlassungsurkunde heute vom Bundespräsidenten bekommen haben, sind Sie vor die Presse getreten. Yeah. Und ich habe das Gefühl gehabt, Sie waren sehr angefasst. Haben Sie mit den Tränen gekämpft?
Ich war an einem Punkt schon angefasst, als ich mich nämlich erinnert habe an das, was mich in den letzten Wochen und Monaten wirklich an den Rand auch meiner Kräfte gebracht hat. Nämlich, wenn Menschen, die in Sorge sind um ihren Arbeitsplatz oder aufgebrachte Handwerksunternehmer, wenn die sagen, was macht ihr jetzt nun in der Regierung, damit mein Arbeitsplatz sicher ist, mein Betrieb funktioniert, denen immer nur sagen zu müssen, wie begrenzt die Möglichkeiten in dieser Regierung sind. Und man sieht die Sorge der Menschen und du kannst selbst nur sagen, ja, wir müssen eben Kompromisse machen, es ist so schwierig. Das hat mir schon sehr zugesetzt. Das darf ich sagen. Und dass das jetzt vorbei ist, ja. Das ist für mich eine ganz große Erleichterung, also auch eine menschlich ganz persönliche Erleichterung. Diese Bürgergespräche, in denen man immer nur erklärt, ja, Sie haben ja recht, aber sehen Sie bitte, es ist eben in der Koalition schwer. Ja, wie Sie es sagen, das müsste man machen, aber schauen Sie, dafür habe ich keine Mehrheit. Ja. Das, also nach fast 3 Jahren in diesem Modus, wo auch, weil die Menschen die Akzeptanz verloren haben, das Verständnis verloren haben, die Sorgen größer sind, dass ich das nach 3 Jahren nicht mehr habe, das empfinde ich als eine Befreiung.
Hat Ihnen eigentlich der Bundespräsident eben noch am Rande der Veranstaltung noch mit auf den Weg gegeben?
Der Bundespräsident hat in seiner Würdigung meiner Arbeit hervorgehoben, dass in der Tat ich mich um die Generationengerechtigkeit sorge, dass ich will, dass wir die Mittel, die die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler uns zur Verfügung stellen, dass wir die einsetzen für Zukunft, für Investitionen, dass wir aber nicht die künftigen Generationen mit immer mehr Schulden belasten. Ich fand das vom Bundespräsidenten fair, das so hervorzuheben.
Haben Sie den Eindruck, dass er, was den Wahltermin oder überhaupt die Vertrauensfrage angeht, den Termin, den Sie auch gerade angesprochen haben, Mitte Januar, ja, dass er den eigentlich für gut befindet oder findet er auch, dass das eigentlich zu spät ist angesichts
das
der
Lage? Das weiß ich nicht. Da müssen Sie den Bundespräsidenten selbst fragen. Ich kann nur meine Meinung sagen. Die Vertrauensfrage am 15. Januar ist zu spät. Mhm. Wir brauchen schnellstmöglich eine Richtungsentscheidung für unser Land. Wir sehen die dramatische Entwicklung in der Wirtschaft, die ganz offensichtlich von SPD und Grünen immer noch unterschätzt wird. Wir sehen die großen Veränderungen in der Geopolitik, in der Weltpolitik. Auch da muss Deutschland schnell sich wieder einbringen können mit einer gehärteten Regierungsposition. Und auch die Demokratie selbst ist doch in Gefahr. Mhm. Das Vertrauen der Menschen in die Parteien und in die staatlichen Institutionen, das darf doch nicht dadurch leiden, dass wir jetzt eine solche Hängepartie haben. Deshalb wäre staatspolitisch verantwortlich, sofort die Vertrauensfrage zu stellen, um dann schnellstmöglich den Deutschen Bundestag neu zu wählen. Man darf in dieser dramatischen Lage unseres Landes nicht aus Angst vor den Wählerinnen und Wählern ihnen die Möglichkeit vorenthalten, dass sie die Richtung angeben.
Erklären Sie doch mal unseren Lesern und Usern, was im kommenden Jahr passiert, wenn tatsächlich erst am 15. Januar die Vertrauensfrage gestellt wird. Wie lange ist Deutschland denn dann gelähmt, wie Sie es gerade angesprochen haben?
Ich kann nicht vorhersehen, wie lange es braucht, dann eine neue Regierung zu bilden. Aber je später der Wahltermin ist, nach dem 15. Januar kann der ja erst festgelegt werden abschließend, je später der Wahltermin ist, desto länger dauert es, bis zum Beispiel der Deutsche Bundestag einen Haushalt für das Jahr 2025 beschließen kann. Die sogenannte vorläufige Haushaltsführung, die sorgt natürlich dafür, dass die zentralen Staatsfunktionen und das, was gesetzlich vorgeschrieben ist, erfüllt wird. Also die Rente wird ausgezahlt zum Beispiel. Aber all das, was zusätzlich unser Land jetzt braucht, eine Wirtschaftswende, damit wir Wachstum bekommen, damit wir Beschäftigung, Jobs also sichern, dass wir das Land modernisieren, all das unterbleibt. Und das ist eine sehr schlechte Nachricht.
Wer trägt eigentlich die Schuld am Scheitern und haben Sie eine Mitschuld?
Wir haben in den 70er Jahren, wenn ich es richtig weiß, ja bei den Ehen das Schuldprinzip abgeschafft. Und deshalb will ich das in so einer schwierigen Lage unseres Landes nicht wiederholen. Aber zwei Dinge kann man sagen. Es gab ganz unterschiedliche Auffassungen, in welchem Zustand unsere Wirtschaft ist und welche grundlegenden Reformen nötig sind, damit wir Wohlstand, soziale Sicherheit und ökologische Verantwortung sichern können. Es gab grundlegend andere Ideen, das Land nach vorne zu bringen. Die einen stärker auf Staat und Schulden, wir stärker auf Eigenverantwortung, Leistungsfreude, Unternehmergeist und Einfallsreichtum setzend. Und es gab ganz offensichtlich unterschiedliche Entscheidungen und Abwägungen, wie man jetzt zu einem Neustart für unser Land kommt. Der für mich beste Weg wäre gewesen, gemeinsam, geordnet, in Würde den Bürgerinnen und Bürgern die Entscheidung zu übergeben. Dafür habe ich geworben. Dazu ist es so nicht gekommen.
Man hatte irgendwie das Gefühl bei der Koalition, dass Sie den Status Koalitionsgespräche oder den Fight um Ideen eigentlich mehr als 3 Jahre lang andauern lassen hat. Sind Sie zu spät ausgestiegen?
Den Vorwurf werden mir viele machen, dass ich zu lange an der Ampel festgehalten habe. Aber mit staatspolitischer Verantwortung spielt man nicht. Kompromissfähigkeit muss gewährleistet bleiben in der Demokratie. Und insofern übernehme ich die Verantwortung dafür, dass die FDP es immer wieder neu versucht hat, dass wir Hoffnungen hatten, dass das, was wir erreichen können in der Regierung, besser ist, als keine Verantwortung zu tragen. Gleichwohl, es hatte sich gezeigt, dass auch der Koalitionsvertrag sehr viele versteckte Konflikte enthalten hat, die danach aufgebrochen worden sind, als es um die Gesetze ging. Und spätestens als das Manöver von Olaf Scholz, 60 Milliarden Euro zu bunkern, vom Verfassungsgericht beendet worden ist, brachen auch die Verteilungskonflikte auf. Es stand nicht mehr das Geld zur Verfügung, um unvereinbare politische Ideen zu verbinden. Deshalb war ja auch der Druck auf mich so groß, endlich die Schuldenbremse zu lockern. Weil es nicht gelungen war, wie Herr Scholz das als mein Vorgänger beabsichtigt hat, quasi Geld zu bunkern, damit die Schuldenbremse nicht sozialdemokratische und grüne Ideen bremst. Als dieses Manöver von Karlsruhe gestoppt worden ist, da wurde der Druck auf mich maximal. Und daran ist am Ende ja auch diese Regierung Scholz gescheitert. Nämlich an der ultimativen Forderung an mich, die Schuldenbremse zu lockern oder entlassen zu werden. Ich habe mich entschieden für die Überzeugung und gegen das Amt.
Wann war Ihnen das erste Mal klar, dass es mit dieser Ampel nicht weitergehen kann? Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, wir passen einfach so, wie Sie es beschrieben haben, wir passen einfach nicht zusammen? Die anderen einen wollen mehr Schulden, wir wollen eher mehr Geld, nicht mehr Geld, aber mehr Möglichkeiten für Investitionen locker machen, auch die Steuern senken. Also es kommt treffen, wie Sie gesagt haben, zwei unterschiedliche Wirtschaftsdenkweisen aufeinander. Und in welchem Moment war Ihnen klar, das wird nichts mehr?
Schon seit längerer Zeit war jedem klar, dass die Ampel über die nächste Bundestagswahl hinaus keine Zukunft hat, weil sie in zunehmendem Maße sich entfernt hat von dem, was das Land braucht. Das, was die Ampel gemeinsam erreichen konnte, das hat nicht mehr das erfüllt, was das Land benötigt. Aber bis zum Schluss habe ich es noch für möglich gehalten, dass es zumindest immer wieder Kompromisse gibt. Und dass diese Kompromisse besser hätten sein können als der jetzige Zustand. Aber in den letzten wenigen Tagen und Stunden wurde ja ganz offensichtlich deutlich, dass es nicht mehr die gemeinsame Basis gab.
Dazu zählte auch im Koalitionsausschuss die Taurus-Frage, wie wir heute Nachmittag in Ihrer Pressekonferenz auch nochmal dargelegt bekommen haben. Warum ist Scholz so gegen Taurus-Lieferungen an die Ukraine?
Muss man das noch erklären? Einer der Gründe für das Aufheben der Schuldenbremse sei ja die verstärkte Unterstützung der Ukraine. Mhm. So ist die Erzählung. Ausgerechnet diejenigen, die bei der Unterstützung gelegentlich gezaudert haben, machen dies jetzt zum Thema. Klar ist, 3 Milliarden Euro für die Ukraine machen nicht den Unterschied. Taurus als Waffensystem würde einen Unterschied machen. Es wäre der Ukraine dann möglich, auch über längere Distanzen Ziele zu bekämpfen oder Versorgungslinien zu unterbrechen. Und wenn man also wirklich den politischen Wunsch verspürt, nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl die Ukraine jetzt stärker auch aus Deutschland zu unterstützen, dann wäre das Wesentliche, die Belieferung mit Waffensystemen zu verändern. Das würde den Charakter der Unterstützung der Ukraine verändern und der Ukraine mehr Möglichkeiten geben. Die Wahrheit scheint mir doch eher zu sein, dass die Ukraine als Vorwand genutzt worden ist, um 15 Milliarden Euro Schulden zu machen, um vor notwendigen Entscheidungen zu fliehen.
Lassen Sie uns nach vorne schauen. Ja. Werden Sie als Spitzenkandidat antreten, wenn wir über Neuwahlen sprechen?
Ich werde mich bei meiner Partei darum bewerben, sie in die nächste Bundestagswahl zu führen. Das Ziel unserer Wahlkampagne wird sein, dass die FDP weiter für die Modernisierung unseres Landes arbeitet. Und um es kurz zu sagen, ich will auch weiter die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verteidigen. Ich will weiter eintreten für stabile Finanzen und Generationengerechtigkeit. Ich will weiter dafür sorgen, dass wir unser Land wirtschaftlich stark machen durch Wachstum, durch Spitzentechnologie, durch Wettbewerbsfähigkeit, durch Leistungsfreude, statt dass wir in einem Schuldensumpf untergehen und einfach nur Umverteilungspolitik betreiben.
Also das klare Ziel ist ja nur ein Partner eigentlich für Sie.
Das klare Ziel ist auch wieder Finanzminister zu werden. Ich habe mich heute von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch deshalb nicht mit Lebwohl, sondern mit Auf Wiedersehen verabschiedet.
Würde bedeuten aber, die Union bräuchte sowas wie knapp 38%, 38, 39 und die FDP 6-7. Oder glauben Sie, dass...
Ich mache jetzt keine Koalitionsaussagen. Die FDP geht eigenständig in die Wahl. Klar ist, dass die Regierung Scholz zu Ende ist und dass unser Land einen neuen Aufbruch braucht. In Wahrheit stellt sich möglicherweise die Frage, ob es eine Zusammenarbeit von Friedrich Merz mit Robert Habeck oder mit Christian Lindner gibt.
Müssten Sie dazu nicht auch als Oppositionsführer die Fraktion wieder übernehmen?
Nein, ich will ja in der nächsten Regierung wieder mitwirken. Deshalb wäre es ja nicht sinnvoll, jetzt den Fraktionsvorsitz zu übernehmen. Das ist deshalb auch nicht meine Absicht, weil wir ja einen sehr guten Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr haben, der bis zum Ende der Wahlperiode gewählt ist. Und irgendwie wäre es auch ein merkwürdiges Signal. Ich trete an, um wieder Minister zu werden. Und zwischenzeitlich brauche ich die Fraktionsführung. Nein, das ist nicht meine
Absicht. Rechnen Sie mit einer schnellen Rückkehr ins Finanzministerium?
Ich arbeite daran und dafür. Ich kämpfe bei der Bundestagswahl dafür, genau das zu tun. Ich habe ja Unterstützung für meine Überzeugung bei der Schuldenbremse. Die Menschen spüren doch, dass wir nicht unsere ganze Zukunft auf Pump bauen können. Die Leute wissen doch, dass wir den Wohlstand erwirtschaften müssen und wir ihn dann erst verteilen können. Die verbleibende Regierung Scholz erweckt jetzt den Eindruck, als dass man vom Staat die Wirtschaft finanzieren kann und dass wir den Wohlstand nur umverteilen müssen. Aber meine Grundüberzeugung ist, dass eine starke Wirtschaft den Staat finanziert und seine sozialen Systeme und dass wir den Wohlstand im Wettbewerb auf den Weltmärkten auch mit individueller Leistungsbereitschaft erstmal erringen müssen, bevor wir danach ihn politisch verteilen können. Da habe ich viel Unterstützung in der Bevölkerung. Zeigen mir auch die Rückmeldungen am heutigen Tag. Und aus dieser Unterstützung für meine Position in der Sache will ich ein so starkes Wahlergebnis wieder für die FDP machen, dass die FDP für eine nächste Regierungskoalition gebraucht wird, damit den Kurs, den die Menschen bei mir unterstützt haben, die Sympathie, die ich von vielen erfahre, nicht an meinem Amt geklebt zu haben, sondern meine Überzeugungen ins Zentrum gestellt zu haben. Ich setze darauf, dass diese Sympathie für die Gradlinigkeit und ja die Bereitschaft, auch einen Schritt jetzt zurückzugehen aus einem Staatsamt, dass die auch die Basis dafür ist, die Glaubwürdigkeit der FDP gibt, im nächsten Bundestagswahlkampf erfolgreich zu sein.
Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, auch nach dem Auftritt des Bundeskanzlers gestern Abend, den Sie ja heute auch schon mehrmals kritisiert haben, dass die FDP überhaupt in der Lage ist, mit der, wie Sie so schön sagen, Scholz-SPD auch zusammenzuarbeiten? Ist das Tischtuch da eigentlich zwischen FDP und SPD jetzt wirklich zerschnitten oder glauben Sie, dass man da auch einen Neuanfang wagen könnte?
Ich werde mich dazu jetzt nicht äußern. Ich gehe davon aus, dass auch die SPD dereinst die Vorgänge noch genau beurteilen wird. Das wird die Zeit also zeigen.
Sprechen Sie und Olaf Scholz dann miteinander?
Wir hatten bislang keine weitere Gelegenheit. Ich bin enttäuscht, dass Olaf Scholz diesen Schwebezustand in unserem Land, diese Handlungsunfähigkeit der Regierung in Kauf nimmt, nur um jetzt noch einige Zeit als Bundeskanzler Wahlkampf machen zu können. Das habe ich anders eingeschätzt.
Und fühlten Sie sich beleidigt? Er nannte Sie kleinkariert und formulierte, Sie hätten keinen Respekt?
Wir treffen jetzt eine politische Entscheidung für unser Land. Welchen Kurs fährt Deutschland? Aber gegenwärtig geht es auch um mehr. Ja. Es geht auch um eine Stilfrage in der Politik. Es geht um die politische Kultur. Demokratinnen und Demokraten sollten miteinander stilvoll und würdevoll, respektvoll umgehen. Denn das macht eine politische Kultur aus. Und deshalb beteilige ich mich ausdrücklich nicht an dieser Form der öffentlichen Auseinandersetzung. Weil ich glaube, dass dadurch die Demokratie selbst Schaden nehmen kann.
Aber wie stilvoll war denn dann eigentlich der Abgang Ihres ehemaligen Parteifreundes und noch amtierenden Verkehrsministers? Das hat ja auch keinen Stil.
Den habe ich zur Kenntnis genommen. Es ist seine persönlich-politische Entscheidung. Ich habe ihm rein menschlich alles Gute gewünscht. Und jetzt geht er seinen Weg.
Wussten Sie gestern, dass er in der Koalition Minister bleiben will?
Ich habe das heute aus den Medien
erfahren. Regierung.
Ich habe das heute aus den Medien erfahren.
Herr Lindner, Sie haben ein großes Steuerpaket noch als Finanzminister geplant für das kommende Jahr, das Millionen Menschen zum Teil hunderte Euro mehr im nächsten Jahr im Geldbeutel bringen soll. Das ist bisher blockiert im Bundestag. Wie geht es jetzt damit weiter?
Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es teilweise Vorbehalte gegen die Entlastung der arbeitenden Mitte gegeben hat. Deshalb gab es ja auch eine Weigerung, die Beseitigung der kalten Progression schon ins Gesetzblatt zu bringen. Auch während der Gespräche der vergangenen Tage wurde immer wieder ins Gespräch gebracht, auch möglicherweise zu verzichten auf die Entlastung der arbeitenden Mitte, um das Haushaltsloch zu reduzieren. Deshalb weiß ich nicht, welches Schicksal dieses Paket hat. Mein Appell an SPD und Grüne ist, das noch zu ermöglichen. Denn es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass die Menschen, auf deren Schultern unser ganzer Staat steht, dass die nicht auch noch inflationsbedingte Steuererhöhungen tragen müssen.
Das große Steuerpaket, das Sie auf den Weg gebracht haben, das Kabinett ja auch, Olaf Scholz und die anderen auch Grünenminister mit verabschiedet haben, droht eigentlich jetzt zu scheitern.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es regelmäßig in Frage gestellt worden ist. Deshalb kann ich jetzt zum Schicksal keine Prognose abgeben.
Letzte Frage, wenn es um die Perspektive geht, auch für die FDP. Wie eng ist gerade Ihr Draht zu Friedrich Merz? Wie oft tauschen Sie sich aus? Besprechen Sie möglicherweise auch schon, wie es dann nach einer Neuwahl gemeinsam weitergehen könnte?
Wir haben auch einen Kontakt miteinander gepflegt, als ich Regierungsmitglied war und er Oppositionsführer. So haben wir jetzt auch einen Austausch. Es gibt keine Koalition in der Opposition. Aber wir haben jetzt eine völlig neue Situation im Deutschen Bundestag, nämlich freie Fraktionen und keine Regierungsmehrheit. Insofern hat die Regierung die Herausforderung, sollte sie Vorhaben noch einbringen, dafür eine Mehrheit zu organisieren mit guten Argumenten. Und umgekehrt kann auch aus der Mitte des Parlaments heraus ein politischer Wille beschrieben werden. Das ist eine für unser Land neue Situation, mit der wir jetzt umgehen müssen und wir lernen müssen, wie wir mit ihr umgehen.
Vielen Dank, Herr Wittner, für das Gespräch.
Gerne.